Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Liebe Grüße aus Schwenningen, da war ich vorhin, und der Maranatha-Gemeinde, die hatte ihre Einführung, einen Einweihungsgottesdienst, Staufenstraße 50, volles Haus, viele Menschen, alles auf Rumänisch, habe nichts verstanden leider. Aber gespürt, dass es Christen sind und dass wir verbunden sind. Und ich wurde übersetzt, habe eben dort ein kurzes Grußwort gegeben. Der Adolf Siegel als Vertreter des Bauausschusses zusammen mit seiner Frau Heide hat auch kurz was gesagt. Er ist dort. Nachher werde ich wieder hingehen, Mittagessen. Deswegen heute keine Hand von mir. Interessanterweise weit über 200 Leute in dem Gebäude, wirklich alles voll bis auf den letzten Platz. 80%, hat mir der Übersetzer gesagt, der Anwesenden sind in den letzten 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Auch interessant. Ja. 80% der Anwesenden, über 150 Personen, in den letzten 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Und sie werden jetzt dort eben als rumänische Pfingstgemeinde ihren Auftrag wahrnehmen, unter ihresgleichen eben Evangelium verkündigen, Menschen zum Glauben zu führen. Gut, heute... Ist der Presenter noch irgendwo? Dieser Knopf. Geht es um das Thema? Wir können die erste Folie gerne schon einblenden. Versuchung oder Prüfung? Teil 1, weil ich in der Vorbereitung gemerkt habe, das ist doch ein bisschen zu ausführlich. In 2 Wochen werde ich da nochmal was zu sagen. Es ist schön, wenn einen Geschwister manchmal erinnern an das, was man mal gesagt hat. Und ich habe mal gesagt von hier vorne, dass ich darüber mal predigen werde. Weiß nicht, ob das noch alle wissen, aber manche wussten es und hat mich jemand darauf angesprochen, mich nochmal erinnert. Aber ich war auch schon dabei, mich vorzubereiten. Heute eben spreche ich jetzt darüber, über das Thema Versuchung oder Prüfung, Prüfung oder Versuchung. Wer ein bisschen länger mit Jesus unterwegs ist, der müsste eigentlich wissen, dass das echt nicht einfach ist. Da kommen Situationen im Leben und dann ist echt die Frage, ist das jetzt eine Prüfung Gottes oder ist es eine Versuchung des Feindes? Das ist enorm wichtig, diese Frage zu beantworten. Das ist wie eine Weiche. Wie eine Weiche. Wenn ich sage, es ist eine Prüfung Gottes, werde ich mich ganz anders verhalten, wie wenn ich für mich zur Erkenntnis komme, das ist eine Versuchung des Bösen. Bei einer Versuchung des Bösen muss ich widerstehen. Da muss ich dagegen gehen. Bei einer Prüfung Gottes wäre es fatal, wenn ich da dagegen gehe. Dann muss ich es aushalten. Das ist ein Test, eine Prüfung. Und die Schwierigkeit ist oft, es zu unterscheiden. Das ist ja eben die Krux bei der Sache. Und das ist auch nicht einfach. Und deswegen möchte ich einfach darüber etwas sagen. Und ich glaube, dass es dem einen oder anderen hilft, Fragen zu beantworten oder auch für zukünftige Ereignisse ein Werkzeug zu haben, wie könnte ich denn vorgehen, wenn wieder was kommt in meinem Leben, wo ich mir nicht sicher bin. Ist es so oder ist es so? Es gibt Christen, die tendieren eher zu dem, die sehen also überall zum Beispiel den Versuchen, den Bösen, wenn irgendwas schiefläuft, ist es immer der Feind. Jetzt gibt es aber auch ganze Theologien, die sind mehr auf der anderen Seite angesiedelt, die sagen, egal was kommt, es muss am Herrn vorbei, es ist alles Gottes Wille, ich bin in seiner Hand, im Grunde alles, was mir passiert, da ist Gott drin. Und wenn es schwierig wird, ist halt eine Prüfung. Aber beides ist im Grunde nicht das, was die Bibel lehrt. Und deswegen habe ich mich versucht vorzubereiten, habe das auch gemacht und habe mir 3 Bereiche einfach mal so vorgenommen. Einmal über den Begriff, was finden wir gerade im Neuen Testament, über den Begriff, wenn es um dieses Thema geht. Interessanterweise nicht über die Begriffe, sondern über den Begriff. Und dann einen Bibeltext habe ich gefunden, da muss ich sagen, also dieser Bibeltext, den könnte man eigentlich so überschreiben. Da geht es ganz genau darum. Ja. Es gibt einige Bibeltexte zu dem Thema, aber ein zentraler Bibeltext. Es gibt zum Beispiel im Vaterunser die Passage und führe uns nicht in Versuchung. Die werde ich gar nicht erwähnen. Ist nicht hilfreich, weil es gibt ein einziger Satz. Aber es gibt einen ganzen Abschnitt, der uns ganz, ganz klar macht, auf was wir achten können. Und dann das Dritte, das Praktische, die Tat, also das Umsetzen, die Praxis. Ich werde alles 3 heute angehen, aber an diesem Punkt möchte ich dann eben in 2 Wochen dann weitermachen nochmal. Also zunächst jetzt eben zu diesem ersten Punkt, der Begriff, da können wir jetzt gleich weitergehen und da gehen wir in das Neue Testament und da gibt es ein griechisches Wort, das sieht so aus und so wird es ausgesprochen, also können wir dann schon Peirasmos oder Peirasmos. Und dieses griechische Wort, wenn man da guckt, was das bedeutet, dann, und das macht es eben jetzt spannend und jetzt wird es auch klar, warum das so schwierig ist, das zu unterscheiden. Dieses eine griechische Wort kann man eben so übersetzen. Versuchung oder Prüfung. Es ist natürlich klar, warum es so schwierig ist. Es ist ein Wort, das beides meint. Und dann wird es schon klar, ja, aber woher weiß ich denn dann, ja, wie jetzt? Oder ist es gar dasselbe? Es ist nicht dasselbe, aber das gleiche Wort. Ja. Und das rauszufinden, das war mir einfach wichtig. Grundsätzlich kann man tatsächlich sagen, und das habe ich auch gesehen in so Wörterbüchern zum Neuen Testament, und wir werden es gleich im Bibeltext auch vorfinden, und ich habe es am Anfang gesagt, halten wir fest, eine Prüfung Gottes bleibt eine Prüfung Gottes. Ob sie aussieht wie eine Versuchung des Feindes, ist unrelevant. Es bleibt eine Prüfung Gottes. Wenn wir das herausfinden, dass Gott dahinter steckt, dass Gott uns prüft, bleibt es eine Prüfung. Umgekehrt, oder von der anderen Seite, der Feind ist der Versucher. Wir kennen die Versuchung Jesu in der Wüste, oder? Der Heilige Geist, heißt es nach der Taufe Jesu, führte Jesus in die Wüste, um vom Teufel nicht geprüft oder von Gott geprüft, sondern vom Teufel versucht zu werden. So, also wir finden, je nachdem, welche Stellen wir angucken, immer das gleiche Wort und dann gilt es, den Zusammenhang zu beachten und dann hilft es uns auch, hier auf diese, auf die Sprünge zu kommen. Das heißt also, als mir dann klar war, ja Mensch, das ist das gleiche Wort, also ein Wort für zwei verschiedene Dinge, was nun? Also was machen wir denn jetzt, eben wenn die Krankheit kommt? Oder wenn in einer Beziehung was schwierig wird? Oder wenn es Finanznöte gibt? Oder? Wie kann man jetzt das auflösen, um zu wissen, wo muss ich dagegen gehen und wo nicht? Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, in anderen Zusammenhängen habe ich sie schon erwähnt, als Jesus mit den Jüngern auf dem Boot war und der Sturm kam und Jesus schlief. Da dachten die im Grunde, jetzt kommen wir um. Also wir ertrinken. Ja? Die haben das irgendwie nicht so gedeutet wie Jesus, hätten sie ja schlafen können. Und das ist eben das, was uns auch passiert, auch wenn wir die Gespräche Jesus mit den Jüngern untersuchen. Manchmal fragt er sie was und anhand der Antwort merken wir, wenn wir Bibelleser sind, die haben das gar nicht verstanden. Und dann erklärt auch Jesus, nee, so war es eben gerade nicht. Falsch gedacht, falsch geraten. Weichenstellung war nicht so. Es ist anders. Manchmal kann das täuschend ähnlich aussehen. Täuschend ähnlich. Und es kann nur eine Prüfung oder eine Versuchung sein, aber was ist es jetzt? Und da war ich richtig froh, dass es einen Bibeltext gibt, der uns enorm hilft. Und interessanterweise gibt es die Neue Genfer Übersetzung, ich verwende die immer mal wieder, und die nimmt uns das ab. Also mit anderen Worten, wenn du in Zukunft ab und zu vor der Frage stehst, ist es jetzt eine Versuchung oder eine Prüfung, und in der Bibel liest, guck doch mal, versuch dir mal diese Übersetzung zu kaufen, weil die tatsächlich, je nachdem, um was es geht, einmal Versuchung wählt und einmal Prüfung. Das haben die Übersetzer, das war echt interessant. Und wir werden es auch gleich sehen, dass das so ist. Deswegen ist der Bibeltext. Und der Bibeltext, den wir dazu finden, hier habe ich nochmal der Hinweis, die Neue Genfer Übersetzung nimmt es das zunächst mal ab, vom biblischen Befund her, indem sie passend übersetzt. Das ist interessant. Das macht Luther zum Beispiel nicht. Elberfelder auch nicht. Neue Genfer macht das. Also, jetzt gehen wir mal rein in den Bibeltext, nämlich Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 1 ab Vers 1. Beziehungsweise, ich habe hier den Gruß weggelassen, ich fange bei Vers 2 an. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister. Und jetzt, je nach Übersetzung, Elberfelder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, dann ist schon schwierig. Man soll sich nicht darüber freuen, wenn der Teufel einen versucht. Sondern hier wird eigentlich gut übersetzt, hier steht jetzt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Das gehört zum Programm Gottes, zur Schule Gottes, zur Ausbildung, zum Studium Gottes. Prüfungen gehören zum Leben eines Christen dazu. Amen. Ganz klar. Es wird nirgends verheißen, dass du so, nicht mal in der Schule gibt es das, in der normalen Schule, dass du so durchkommst, dass du ohne Arbeiten, ohne Tests, ohne Prüfung einfach so durchrutschen. Das ist nicht vorgesehen, weder im natürlichen noch im geistlichen Leben. Mit ganz besonderer Grund zur Freude, ich hätte dann so gesagt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Geschenke bekommt, Gehaltserhöhung, keinen Partner fürs Leben findet, wenn ihr, weiß was ich, neues Auto geschenkt kriegt oder was. Aber hier steht, wenn Prüfungen kommen, weil da ja Gott dahinter steckt. Ihr wisst doch, ich habe dann gedacht, ja, wissen wir es wirklich? Wissen, weißt du es, weiß ich das? Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, mit anderen Worten, wenn ihr die Prüfung besteht, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Also einmal wissen wir es auch, ihr wisst doch. Wisst das? Ja, Jakobus schreibt es so, ihr wisst doch. Wenn euer Glaube erprobt wird, wenn Prüfungen Gottes kommen und man sich darin bewährt, dann hat das eine Folge. Und die Folge ist Standhaftigkeit. Und dieses Wort Standhaftigkeit, das habe ich mir nochmal hingeschrieben für mich, das ist das Gegenteil von Beweglichkeit. Standhaft. Da bleibt einer stehen. Da haut es nicht um. Gegenteil von Flüchten, von Davonlaufen, von Wegrennen, standhaft. Hat nicht Luther sowas auch mal gesagt? Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. So 500 Jahre zuvor, das hören, sagen wir so leicht, das ist so ähnlich wie bei den verfolgten Christen. Wenn du das sagst, kann sein, das kostet dich das Leben. Standhafte Menschen, standhafte Christen sind nur die, die in Prüfungen, man kann auch eine Prüfung wiederholen, ist gar kein Problem, aber irgendwann muss man sie bestehen, sonst geht es nicht weiter. Und durch diese Standhaftigkeit, der Jakobus, der macht das ganz oft in seinen Briefen, könnte man mal andere Stellen anschauen, das ist wie so eine Kette. Also wenn das ist, dann hat das die Konsequenz und die Folge, und wenn das die Folge hat, müsste das bei rauskommen. Und so auch hier, also wenn die Prüfung kommt, und man die aushält, die Prüfung Gottes besteht, wird Standhaftigkeit eine Folge sein. Und durch die Standhaftigkeit heißt es, ich würde sogar sagen, und nur durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Und deswegen gibt es Menschen, auch Christen oder Gemeinden oder Kirchen oder was auch immer, oder Familien oder Ehen oder egal welche Bereiche wir wählen, da kommt das Gute nicht zur Vollendung. Warum? Weil Standhaftigkeit nicht da war. Warum? Weil man die Prüfung nicht bestanden hat. Warum? Weil man möglicherweise gedacht hat, das ist der Feind. Und dann hat man die Weiche schon falsch gestellt und dann ist es schwierig. Ganz schwierig. Das ist ähnlich wie beim Hemd und mit dem Knopf. Wenn der erste Knopf falsch ist, dann hat man überlegt, ob ich mal sowas machen soll, so bewusst, dass man das so sieht. Die ganze Zeit. Und so tun, als ob ich es nicht wüsste. Und mal schauen, was das so geschieht hier. Lächeln oder jemand ein Signal gibt. Oder irgendwie. Wenn ich die falsche Abfahrt nehme von der Autobahn, das kennen wir vielleicht, habe ich schon erlebt. Oh, muss ich wieder irgendwo drauf und dann weiter. Dann ist alles, was dann kommt... Frag mal das Volk Israel. 40 Jahre. 40 Jahre. Also Prüfung annehmen, bewähren, Standhaftigkeit, dabei bleiben. Und die Folge ist, durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Jakobus schreibt da ganz, ganz viel dazu. Und jetzt geht's weiter. Ganz toller Text, also wirklich super, ja. Glücklich zu preisen, also herzlichen Glückwunsch, wenn, ganz toll, wenn, oder wie sie heißt, ist der, und schon wieder, der standhaft bleibt. Wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird, gerade nochmal eine Wiederholung, der Glaube geprüft wird und der dann standhaft bleibt. Es gibt viele biblische Beispiele auch. Und dann geht es wieder weiter. Denn nachdem er sich bewährt hat, wieder, das ist immer das Gleiche, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Das darf man jetzt nicht so verstehen. Man muss sich anstrengen, wie beim Laufen, wie verrückt, bis man ganz am Ende ist. Und dann schafft man es noch und dann kriegt man so einen Kranz. Sondern es ist eine logische Konsequenz. Wenn du mit Jesus durchs Leben gehst und ihm treu bleibst und diese Schritte gehst, die er dir zeigt, ist eine ganz logische Folge davon, dass du am Ende bei ihm ankommst. Das kann gar nicht anders sein. Ja, kann man da nicht vom Glauben abfallen? Darum geht es übermorgen Abend im Bibelpunkt. Kann man vom Glauben abfallen? Eine spannende Frage, auch eine wichtige Frage. Auch da würde ich sagen, je nachdem, wie man die beantwortet, ist auch eine weiche. Kann ein Mensch, ein gläubiger Christ, kann er vom Glauben abfallen oder nicht? Werden wir sehen. Aber hier zumindest bei dieser Stelle, Siegeskranz als das ewige Leben erhalten, wie der Herr denen zugesagt hat, die ihn lieben. Und Liebe ist auch hier in diesem Zusammenhang nicht einfach ein Wort oder ein Lied. Wir haben gerade gesungen, mir ist wohl in dem Herrn. Das fällt immer denen leicht, oder uns oder mir leicht, wenn gerade eh alles ganz gut läuft. Dann ist ja doch, fühle mich echt wohl im Herrn. Aber wenn morgen was Schlimmes passiert, dann zählt's. Ja, mich wohl im Herrn fühle. Jetzt kommt gleich ein anderes Wort. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, jetzt wechselt plötzlich diese Übersetzung, das gleiche Wort, griechisch. Jetzt kommt nicht mehr Prüfung. Jetzt kommt plötzlich Versuchung. Finde ich ganz toll. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, dann merken wir gleich, Moment mal, Böses tun, das kann nicht von Gott sein. Versuchung ist nicht von Gott. Punkt. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, sollte er nicht sagen, es ist Gott, der mich versucht. Jetzt sind wir voll im Thema drin. Soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich versucht. Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Also hier kommt jetzt plötzlich, jetzt steht nicht mehr doch, wenn jemand in Prüfung gerät oder was, nein. Geschwister, wenn wir sündigen, wenn wir Böses tun, das ist keine Prüfung Gottes. Das ist eine Versuchung des Bösen. Und der schläft nicht. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wenn er verschlingt. Wir haben vorhin gehört, dass wir die Woche eine Beerdigung haben. Die Anneliese Pfaff, die hatte noch einen Wunsch gehabt am Ende ihres Lebens. Sie wäre ja 91 geworden. Hat einen Wunsch gehabt am Ende ihres Lebens und vor einigen Monaten konnte man ihr den erfüllen, nämlich sie wollte noch einmal in ihrem Leben mit 90 in die Wilhelma. In den Zoo, nach Stuttgart in die Wilhelma. Und das haben die Enkel möglich gemacht. Und jetzt, wenn man in der Wilhelma ist im Zoo, weiß nicht, wie es euch geht, da läuft man eigentlich rum. Mit 90 und die Anneliese war nicht mehr, und sie hat, das habe ich einfach so mitbekommen, sie wollte nicht in den Rollstuhl rumgefahren werden, sie wollte gehen, sie wollte zu Fuß durch die Wilhelma marschieren und die Enkel haben gesagt, du Anneliese, also Oma und so, weißt, jetzt hab dich nicht so, wir schieben dich da rum, ist okay. Und dann hat sie, also gut, dann, also. Und dann hat man sie eben stundenlang durch die Wilhelma geschoben. Und dann war sie auch vom Löwenkäfig. Also, wer die Wilhelma kennt, oder? Gibt es ja diese Tiere und so. Und wenn die Bibel sagt, dass der Teufel umhergeht wie brüllender Löwe, dann muss man sich einfach mal vorstellen, nicht die Anneliese, sondern du und ich sind also vor diesem Löwenkäfig und meistens sind die ziemlich ruhig und schlafen oder so, ist nicht so spannend manchmal. Aber jetzt nehmen wir mal an, da würde eben da brüllen, der Löwe. Richtig brüllen. Richtig brüllen. Und du stehst, sitzt davor, wie auch immer, und jetzt fällt dir was auf, nämlich die Tür vom Käfig ist geöffnet. Dann verändert es ein bisschen die Situation. Du wirst diesen Zoobesuch nie wieder vergessen und du wirst möglicherweise so schnell laufen, wie du nie gelaufen bist. Du rennst um dein Leben, je nachdem, wie der Löwe drauf ist. Ja? Was aber keiner machen würde, ist zum Löwen reingehen oder irgendwie. Wir würden davonlaufen. Und schau, das ist das, was der Teufel tut. Der schläft nicht, der versucht, der ist böse. Der Effekt von einem brüllenden Löwen ist in der Regel der, und das geschieht uns allen so, dass wir Angst kriegen. Und das ist, was der Teufel erstmal am allerliebsten macht. Er möchte dir Angst machen. Der Teufel ist ein Angstmacher sondersgleichen. Der macht dir in allen Bereichen Angst. Angst um dein Leben, Angst um deine Gesundheit, Angst um deine Versorgung, Angst um deine Kinder, Angst um die Gemeinde, Angst um den Beruf, Angst, 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 Angst. Das ist der Feind. Der möchte uns Angst machen. Und ich glaube, das kennen wir auch. Und der Jakobus möchte hier deutlich machen, alles, was vom Bösen ist, auch Angst kommt nie von Gott. Angst kommt nicht von Gott. Natürlich gibt es eine Ehrfurcht und so weiter, aber die Angst, von der wir jetzt gerade reden, kommt nicht von Gott. Und darum sagt ja die Bibel so oft, fürchte dich nicht. Habt keine Angst. Ja, ich bin mit dir und so weiter. Da gibt es viele schöne und gewaltige Verheißungen. Also wenn jemand in Versuchung gerät, wenn es um Versuchung geht, hier Böses zu tun, in eine falsche Richtung, was nicht gut ist, ja, dann auf keinen Fall denken, er ist der Herr. Kürzlich, letzte Woche oder so, hat mich jemand gefragt, soll man jetzt für alles danken eigentlich? Soll man jetzt für alles danken? Da habe ich gesagt, nein. Wenn du mein Rat ist, danke nicht für alles, aber sagt in allem Dank. Das ist ein großer Unterschied. Wenn dein Kind einen Unfall hat, wenn du morgen eine schlimme Diagnose bekommst, bitte sag nicht, ah, danke, Herr Jesus. Mach das nicht. Danke nicht für Katastrophen, für schlimme Dinge in deinem Leben, sondern in diesen Katastrophen, bei der schlimmen Diagnose, beim Unfall oder was auch immer, häng dich an Jesus und sag, danke, Herr, dass ich nicht alleine bin. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du einen Weg hast aus dieser schwierigen Lage. Aber nicht danke dafür. Deswegen sagt in allem Dank. Nicht einfach für alles oder so. Kind hat einen schlimmen Unfall, oh, danke. Nein, nicht danke. Bin schwer krank, oh, danke. Danke, Herr. Überlegt mal, wenn das biblisch wäre, dann hätte doch Jesus zu den kranken Menschen, denen er begegnet ist, was völlig anderes sagen und tun müssen, wie das, was er gesagt und getan hat. Das ist schon faszinierend. Da war einer blind und so, und dann, ja, dann sei doch ein Zeugnis. Ja. Oder wenn jemand gesagt hat, ja, jetzt muss ich ins Krankenhaus und so und muss da Operation. Jetzt stellen wir mal Jesus vor, damals, Evangelien. So. Ja, ich finde keine Stelle, wo Jesus in einem Kranken dann sagt, ja, weißt du was, das ist wunderbar. Und dann erzählst du dort von mir. Und außerdem wirst du jetzt demütig dadurch, gell? Jetzt wirst du mal richtig runtergedrückt, ja, du stolzer Mensch, richtig mal runter und die Krankheit ist zu deinem Wohl und letztlich verwandelt sie dich zum Guten oder so. Das finden wir aus dem Mund Jesu nicht. Oder? Finden wir nicht. Es gibt sogar Menschen, die krank waren, die haben gesagt, ich bin nicht so sicher, wenn du kannst und wenn du willst, also ich würde mich freuen, also ich habe da was und so. Und dann sagt Jesus, wenn ich will und kann, ich kürze das ab, sei gesund, bam. Das heißt also, Jesus, und da merken wir halt auch, wir sind nicht Jesus. Und ich bin für jeden, der im Krankenhaus ein Zeugnis ist, froh. Das ist gut und richtig. Aber wir merken auch da die Spannung. Jesus, der in seiner Kraft, diesen Menschen, die zu ihm kamen, der hat es nicht lang hingezogen. Ja. Der hat einfach die Krankheit weggenommen. Der hat sie geheilt. Da stehen wir da und sagen, aber so war er. Damit erfüllt würde, was durch den Prophet Jesaja gesagt wurde. Ja. Also, wieder zurück. Wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist von Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, weil Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott kann nicht sündigen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es geht gar nicht. Er ist das Licht. Ich bin das Licht, sagt auch Jesus von sich. Ja, klar, er war versucht wie wir, doch ohne Sünde. Ja, er war ja nicht nur Mensch, er war ja auch Gott, war Gott und Mensch gleichzeitig. Ja, so wenig, der letzte Satz hier, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Also bleibt es dabei, schwierige Situation, kann eine Prüfung Gottes sein, die nehmen wir an. Jawohl, mal gucken, du traust mir das zu. Es ist ja auch ganz entscheidend, dieses Wörtchen zutrauen oder zumuten. Wie oft denken wir, jetzt mutet er mir aber was zu. Gott, was mutest du mir denn zu? Und Gott sagt, ein Wort stimmt nicht ganz. Du müsstest sagen, Gott, was traust du mir denn zu? Die Wissenschaft nennt das Reframing. Das Gleiche noch von der anderen Seite angeguckt quasi. Also zumuten oder zutrauen, merkt ihr was? Völliger Unterschied. Gott traut uns etwas zu. Aber dieses Böse, Gott kann man nicht zum Bösen verführen und er verführt auch nicht zum Bösen. Er würde das nicht machen und er hat es auch nie gemacht. Gehe noch ein bisschen weiter. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Jetzt geht der Jakobus noch einen Schritt weiter und sagt, ja, ja, passt aber auf, ihr schreibt ja an Christen, nicht, dass ihr alles dem Teufel in die Schuhe schiebt. Das wäre es ja noch. Kann gar nichts dafür, ist der Feind. Klar steckt der Feind dahinter, das ist schon richtig. Aber hier sehen wir auch, es gibt doch etwas in uns, was böse ist. In uns Menschen. Die eigene Begierde, etwas, was in uns drin steckt. Begierde meint übrigens nicht, wäre jetzt mal interessant, wenn ich mal fragen würde, was ist denn Begierde, was da so käme? Mach das jetzt nicht. Sondern ich möchte einfach selber gleich sagen, was da gemeint ist, auch von diesem Begriff aus dem Neuen Testament her. Begierde meint zum Beispiel natürlich gierig sein auf irgendetwas, fleischliche Genüsse, das sind so lutherische Begriffe, ja. Essen, Trinken, sexuelle Dinge, so dieses Fleischliche, das klingt immer so, wenn man das schon hört, fleischlich, da weiß man gar nicht, was man jetzt, wo man hingucken soll. Fleischlich, ja, fleischlich, Begierde. Da gehört aber auch dazu Ideen, eigene Ideen. Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum Jesus zu Petrus mal gesagt hat, Satan hinter mich. Weil Petrus hat gesagt, das geschehe dir nur nicht, das widerfahre dir nur nicht. Und dann sagt Jesus ganz scharf, Satan hinter mich, das ist jetzt böse, das vom Teufel, was du gerade sagst. Nicht du bist der Teufel, was du gerade sagst, ist zutiefst teuflisch. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das geht in diese Richtung. So eine Idee, die Idee war, ah nee, das muss doch nicht mit dem Kreuz sein. Muss das sein? Ah nein, da gibt es doch noch einen anderen Weg. Es gibt eben keinen anderen Weg, hat Jesus gesagt. Und er hat deutlich gemacht, das, was du gerade gesagt hast, kommt vom Bösen. Und das erleben wir und das erleben ich und du manchmal, dass wir Dinge sagen oder Dinge uns gesagt werden, wo wir den Eindruck haben, oh, das kommt jetzt aber, wo kommt das denn her? Begierde, also Ideen, Lüste, auch Denken. Ein schräges Denken, manchmal nur ein menschliches Denken. Ein allzu menschliches Denken kann, wenn es um Gott geht, vom Bösen sein. Und lockt uns dann und reizt in die Falle. In die Falle. Wir kennen in der Regel nur noch so kleine Mausefallen, wir kennen schon eine Falle. Ja. Und da Finger rein, aua, und hängt dann so dran. Ja, aber es gibt noch andere Fallen. Frag mal die Jäger und die Förster oder so. So diese Fallen, weißt du, klack. Und da reingehst, und dann ist nochmal eine andere Dimension wie so eine kleine Mausefalle. Ja. Nachdem, jetzt kommt wieder Jakobus, ist immer, wenn an Jakobus denkt ab heute, immer so kettenmäßig. Nachdem aber die Begierde schwanger geworden ist, jetzt sind wir schon fast hier im Bereich Schwangerschaft und so, kommt wieder was, gebiert sie die Sünde, sagt der Luther, kommt Sünde zur Welt, bringt sie die Sünde zur Welt und dann geht es wieder weiter, die Sünde aber, wenn sie also dann tot. Das ist natürlich dann ganz fatal, wo das dann endet, im Tod. Nicht nur im biologischen Tod, auch im geistlichen Tod. Und um der Zeit halber willen, will ich jetzt einfach noch gleich was dazu sagen mit dem geistlichen und natürlichen Tod. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter zu dem dritten Punkt, die Tat. Da sage ich noch kurz was dazu und dann geht es schon Richtung Abendmahl. Die Unterscheidung zwischen Gut, Prüfung und Böse, Versuchung war am Anfang, als Gott die Menschen gemacht hat, gar nicht unsere Aufgabe, das war gar nicht der Mensch dafür zuständig zu unterscheiden. Das war gar nicht die Sache des Menschen, das war Gottes Sache. Genau, das war das mit dem Baum. Alles war gut, Garten Eden, wir kennen die Geschichte, 1. Mose und so, Schöpfung, wunderbar, sehr gut. Ging zusammen spazieren, Kühle des Tages, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das war. Und sie durften von allem essen und so, aber von einem Baum bitte nicht essen. Von diesem einen Baum nicht essen. Das ist scheinbar was Gott bis heute noch macht. Er lässt uns große Freiheit, aber die Freiheit hat immer Grenzen. Wenn Freiheit keine Grenzen hat, ist es keine Freiheit. Es gibt Leute, die leben so frei, die spüren ihre Gebundenheit gar nicht mehr. Verstehst du, sie sagen, ich kann machen, was ich will, ich bin mein eigener Herr, bla bla. Die merken gar nicht, wie unfrei sie sind. Es gibt gar keine Freiheit, außer mit Gott und Jesus in Verbindung. Die gibt es gar nicht. Jemand hat mal gesagt, so ein Erweckungsprediger vor 200 Jahren, der hat gesagt, die größte Freiheit eines Menschen ist die Abhängigkeit von Gott. Da braucht man den Heiligen Geist, um das zu verstehen. Weil Abhängigkeit, oh, will ich nicht sein, will ich nicht haben. Aber Abhängigkeit von Gott, wer in mir bleibt und ich in ihm und so. Also dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Hier das helle Licht, hier das dunkle, Gut und Böse. Gott hat gesagt, esst nicht von dem Baum. Der Teufel hat gesagt, ich sage mal besser die Schlange, weil so steht es da, die Schlange hat gesagt, esst doch davon, weil wenn ihr davon esst, dann werdet ihr wie Gott unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Ihr werdet keinesfalls sterben. Und da war auch was Richtiges und was Wahres dran. Der Teufel, der auch als Vater der Lüge bezeichnet wird, kann sehr wohl die Wahrheit sagen. Und er kennt die Wahrheit. Er kennt ja auch die Bibel. Und die Bibel ist auch Wahrheit. Ja, er hat ja bei der Versuchung Jesu auch gesagt, es steht geschrieben, es hat ja alles gestimmt. Also wenn jemand meint, der Teufel würde nur lügen, immer nur lügen, der täuscht sich. Der Teufel kann auch die Wahrheit sagen. Aber er lässt Dinge weg. Sollte Gott gesagt haben? Wie hat er es gesagt? Hat er so gesagt? Nein, so hat er es nicht gemeint. Das ist Durcheinanderbringer, das ist Diabolos, das ist Satanas. Hatte ich ja auch mal drüber gepredigt vor einiger Zeit. Also, das war, was Gott sagte. Esst nicht davon, ihr werdet sterben. Das sagte die Schlange, esst davon, weil wenn ihr davon esst, ihr kriegt da was. Und es hat sogar gestimmt. Es hat gestimmt. Plötzlich wussten sie, Sünde, haben sich versteckt. Adam, wo bist du? Wir kennen, denke ich, die ganze Geschichte. Das heißt, bis heute behaupte ich selber auch als Pastor und als Christ und jetzt schon viele Jahre und Jahrzehnte und 1990 habe ich mich bekehrt, das ist schon ein bisschen her. Ich behaupte, auch heute ist es nicht immer so einfach, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Weil es kann sein, dass was für mich böse ist, ein anderer gar nicht als böse empfindet. Und wenn ich dann sage, ja, aber von der Bibel her, dann sagt er, ja, aber von der Stelle her, und dann wird es gar nicht so leicht. Der Maßstab ist nicht das, was wir denken, was gut und böse ist, sondern der Maßstab ist quasi Gott selbst. Und darum gibt es Bibelstellen, eben unter diesem Aspekt, da will ich auch schon seit Jahren drüber predigen, habe mich immer noch nicht daran gewagt und getraut, der Segen des unbiblischen Handelns. Allein der Titel ist komisch. Hä? Segen des unbiblischen Handelns, muss doch biblisch handeln. Aber dabei ist was anderes gemeint, nämlich es gibt Dinge in der Schrift, da würden wir sagen, das kann nie von Gott sein, es war aber von Gott. Da hat Gott geredet. Da würde ich nie, wenn Gott mir das sagen würde, heute Morgen oder heute Mittag, selbst wenn es hörbar, selbst wenn Engel kämen, da würde ich, also ich müsste eigentlich da sagen, das kann nicht von ihm sein. Es war aber nachweislich von Gott. Ja, das heißt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, bleibt nach wie vor eine Spannung. Manchmal ist es offensichtlich, ja. Es gibt auch viele Dinge, die sind klar, aber es gibt auch Dinge, die sind nicht klar. Und wenn du Bibelschmuggler bist und an die Grenze kommst und die fragen, haben sie irgendwas dabei, was nicht so, so und dann fängt es schon an. Dass die einen sagen, ja, die Wahrheit wäre jetzt, ja, ich habe alles voller Bibeln. Das wäre die Wahrheit, du sollst nicht lügen, oder? Steht es in 10 Geboten oder nicht? Muss man überlegen, ob es überhaupt drin steht oder nicht. Oder ich sage, nee, ich habe nichts dabei, nee, ich lüge ihn an, ja? Ich lüge ihm voll ins Gesicht, weil ich ja die Bibeln zu den Menschen bringen will. Nur ein kleines Beispiel, ein winziges Beispiel. Im Dritten Reich hat man das oft in der Praxis erlebt, wo es darum ging, mit Juden verstecken und so. Also das soll nur noch mal ein Hinweis sein, es bleibt nicht einfach. Wir haben ein paar Dinge gehört vom Jakobusbrief, es gibt noch einige Informationen zu dieser Unterscheidung zwischen Prüfung und Versuchung. Es fällt schwer, aber es wird immer leichter, wie ich finde, wenn man die Sachen sich anguckt. Und deswegen möchte ich einladen, schon am Ende in 2 Wochen, 19. Februar, löse ich es dann komplett auf, sage ich Sachen dazu, auch rein über die Praxis und gebe bis dahin eine Hausaufgabe. Hausaufgabe, ich sage sie nur einmal, ist nicht schlimm, wird auch nicht kontrolliert, klingt ein bisschen komisch vielleicht. Bitte nicht laut die Antwort sagen, wenn ihr es schon wisst oder auch nicht wisst. Das hat was mit der nächsten Predigt zu tun und mit unserem Thema. Und zwar ist die Aufgabe folgendes: Es gibt einen Ball und es gibt einen Schläger. Ich sage es nur einmal: Es gibt einen Ball und es gibt einen Schläger. Beides zusammen kostet 1,10 Euro. Der Schläger ist 1 Euro teurer wie der Ball. Wie viel kostet der Schläger? Nehmt es einfach mit. Für manche, die haben die Antwort längst gefunden. Warten wir mal ab, bis nächstes Mal. Und dann werdet ihr sehen, was das mit diesem Thema zu tun hat. Jetzt gehen wir zum Abendmahl über. Ich möchte die Geschwister bitten, mit vorzukommen.